Da ist er wieder, der gute Laune-Podcast von Nordbayern.de, der aus heute unerfindlichen Gründen einst den Namen Kadepp verpasst bekommen hat. Mein Name ist Fadi Keblawi und mit mir verbunden sind jetzt im dritten Anlauf schon Uli Dickmeier und Flo Zenger. Hallo.
Servus. Servus.
Wir haben einige Schwierigkeiten heute hier, aber das passt ja nur zum Gesamtbild. Der erste FC Nürnberg hat mal wieder ein Fußballspiel verloren. 0:1 gegen Jan Regensburg. Es gab danach eine Pressekonferenz und auf dieser Pressekonferenz virtuell absolviert konnte man sehr lange sehen Uli Dickmeier, bis er dann irgendwann seine Kamera ausgeschaltet hat, weil er nicht zum Gesicht der Krise werden wollte. Oder woran lag's, Uli?
Weil ich mich daran erinnert habe, dass wegen des im letzten Podcast erwähnten Frisurunfalls während des Lockdowns ich gerade nicht so vorzeigbar bin vielleicht.
Ja, ich bin täglich am Überlegen, ob ich mir einen Langhaarschneider bestellen soll.
Aber ich kann abraten, es geht sehr schnell schief.
Okay.
Fadi, jetzt hast du das K-Wort gesagt.
Das stimmt. Welches K-Wort habe ich gesagt?
Das Gesicht der Krise.
Das stimmt. Und dabei ist es doch einfach nur eine
schlechte Phase.
Schlechte Phase.
Schlechte Phase.
So hat es Robert Klaus, der Trainer, gesagt in dieser Pressekonferenz. Ja, darüber können wir durchaus mal ein bisschen diskutieren. Es gibt wahrscheinlich noch 2 bis 3 andere Sachen, die ganz interessant sind. Erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Und dann ist hier aber ein Feuerwerk der guten Laune. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ja, der erste FC Nürnberg hat für Aufsehen gesorgt. Die Menschen sind aufgewühlt, was auch wir auf Twitter zu spüren bekommen. Jörg Rupprecht hat da geschrieben: Wenn morgen im Podcast zu viele Zahlen von diesem Zenger kommen, raste ich aus. Zeigt doch auch mal Emotionen. Flo, ein ganzer Podcast nur auf Zahlen basierend. Kriegen wir das heute hin?
Das würden wir immer hinkriegen.
Wie meine Lieblings... meine Lieblingsdaten, wie waren die Laufleistungen?
Das schaue ich gar nicht mehr nach, weil das ist die irrelevanteste Zahl der Welt.
Ja, schade. Deshalb mag ich es so sehr. Uli, du warst im Stadion. Ihr wart beide im Stadion wieder mal, oder?
Ja.
Ich saß daheim im Homeoffice.
Ich wurde schon belächelt, als ich meine Karte abgeholt habe vom Fiddle, der das ja macht, der Fernsehtreue.
Ja, meine, Grüße.
Du bist der Ansicht, der noch dauernd kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment war oder eher so bemitleidend gemeint war.
Ja, ich tippe auf bemitleidend. Ich
klang aber, so, ja.
Ja. Ich saß daheim und war erstmal erstaunt, dass da eine Dreierkette für den ersten FC Nürnberg, eine defensive Dreierkette auf dem Platz stand. Und noch überraschter, dass ein zentraler Teil dieser Dreierkette, Georg Markreiter, war ein erklärter Feind der Dreierketten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es wurde dann alles so wild und wirr, wie sich's da schon angedeutet hat, oder? Uli, wie hast du dieses 0:1 erlebt, dieses Spiel?
Es war ja, wie wir dann in der PK erfahren haben, war es ja eine Fünferkette.
Ja. Zählt es, Flo? Zählt die Entschuldigung?
Das ist eine Nomenklaturgeschichte.
Ja.
Also das ist wirklich, ich meine, das Problem ist, du hast es ja erwähnt, ne? Georg Markreiter, Dreierkette, der Grund, warum er mit Dreierkette gespielt hat, war aber wahrscheinlich, weil Georg Markreiter gespielt hat, weil du keine Viererkette mehr mit ihm spielen kannst aufgrund seiner Grundschnelligkeit.
Die zu hoch ist.
Die ist viel zu hoch, ja. Also für mich ist die einzige logische Erklärung, also klar, Robert Klaus hat es mit der Breite des Spiels erklärt, warum man dann mit Fünferkette oder mit Dreierkette und Flügelverteidigern oder Halbaußen, wie er es glaube ich nennt, dann kriegst du mehr Breite rein, das ist richtig, aber trotzdem die Idee hinter der Dreierkette und vor allem Tim Handwerker da reinzustellen, also ich stelle quasi meinen schnellsten Verteidiger neben meinen langsamsten, damit ich jemanden habe, der das noch ablaufen kann. Also, weil anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Es war so eine Architekturgeschichte. Man hat halt angefangen zu schieben und dann hat man alles so ein bisschen weiter rum verschoben. Also mit der Fünferkette gegen, da gehe ich auch nicht mit, weil mit Ballbesitz war es auf gar keinen Fall eine Fünferkette.
Ja, man hat alles verschoben und am Ende wusste keiner mehr, wo er sein soll, was er machen muss.
Ja, meine Interpretation oder meine erste Reaktion danach war so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an die ganzen großen Trainer erinnert, also auch an Pep Guardiola, der manchmal es wird nicht gut, weil der ja auch vor großen Spielen oft mal wilde Ideen hat und völlig anders spielen lässt als sonst und dann damit baden geht. Das sind die berühmten Halbfinal-Rückspiele bei Guardiola oder so, die dann
gegen Jan Regensburg.
Ja, von der Wichtigkeit, es geht ja nur um die Wichtigkeit.
Jogi Löw gegen Italien.
Ja, genau. Also so manchmal einfach zu viel gedacht. Also daran hat es mich so ein bisschen erinnert, weil halt die eine Verschiebung immer eine andere noch mit bedeutet hat. Das ist das große Problem. Es war halt, du hast ja nicht nur an einer Stelle verschoben, sondern dadurch, dass du Handwerker nach hinten schiebst, musst du Nürnberger auf den Wingback setzen, dann musst du zentral auch noch was verschieben und dann fällt auch noch Robin Hack aus und dann hast du halt gar niemanden mehr, der dir Tiefe gibt im Offensivspiel.
Ja, und dann ist es auch gar nichts mehr. War das schlechteste Spiel dieser Saison, Uli? Ah, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal dieses Prädikat verliehen.
Ja, ich glaube, man hat so viele schlechte Spiele in den letzten zwei Jahren, drei Jahren gesehen. Das ist müßig, da jetzt noch da eine Top Ten oder so zu erstellen. Aber ich sag letztlich, was dann auch, glaube ich, jetzt gar nicht die Frage, ob das eine Dreierkette oder eine Fünferkette war. Es war auch nicht die alleinige Schuld der Dreier- oder Fünferkette. Es war einfach so, dass die komplette Mannschaft wieder mal oder einfach zu viele in dieser Mannschaft neben sich standen. Und Klaus hat es ja selber dann eingeräumt, vorne hat der Punch gefehlt, hinten hat die klare Zuteilung gefehlt in der entscheidenden Situation. Ich ergänze mal, in der Mitte war auch nicht viel los und dann verlierst du halt auch so ein Spiel gegen Jan Regensburg.
Es gab auch nicht nur so strukturelle Überraschungen, sondern auch personelle. Hanno Behrens durfte mitspielen. Tim Latteyer sein Startelf-Debüt, ein paar Tage nach seinem Zweitligadebüt. Geben.
Ja, das hat man unserem Podcast schon zugeschrieben, ne?
Ja. Das ist aber, ich bin ja hier Hanno Behrens Fanclub, aber das hat auch nicht wirklich viel gebracht.
Ich fand ihn am Anfang recht aktiv, ein bisschen angetrieben, paar gute Aktionen gehabt, ist aber dann, muss man sagen, mit untergegangen letztlich oder hat dann auch nicht mehr geschafft, da irgendwelche Impulse zu setzen, geschweige denn irgendeine Torgefährlichkeit zu entwickeln. Also man muss jetzt da gar keinen Spieler rausheben, weder positiv noch negativ. Das war eigentlich weitgehend von vorne bis hinten. Okay, Martene, lassen wir mal raus heute. War das einfach nicht ausreichend.
Das fand ich, weil du Martina angesprochen hast und diese Torwart-Diskussion, die wir ja eigentlich beendet hatten im letzten Podcast, an dieses Urteil haben sich aber nicht alle gehalten. Deshalb musste Robert Klaus vor dem Spiel bei Sky nochmal über Martina sprechen. Und das fand ich ganz witzig, als er sagte, wir gestehen ihm schon mal ein schlechtes Spiel zu, weil wir in dieser Saison schon viele Spieler hatten, die schlechte Spiele gemacht haben. Das fand ich sehr gut, dass er dann auch danach sozusagen um Martenja
heißt es im Umkehrschluss, ein zweites darf er sich nicht leisten, oder?
Ja, das ist interessant, aber ich fand es auch nett, dass er sozusagen aus Solidarität zu Martenja dann gleich alle nochmal ein schlechtes Spiel haben folgen lassen. Das ist, also der Zusammenhalt stimmt in dieser Mannschaft.
Teamgeist ist in Ordnung.
Ja, Teamgeist. Flo, sag mal, was sind denn die lustigsten Zahlen zum Spiel?
Die lustigsten Zahlen, die bedrückendsten Zahlen sind tatsächlich.
Nein, also, wir sind gute Laune Podcast.
Ach so, gute Laune Podcast. Ja. Nee, also tatsächlich wirklich auffällig ist halt, es gibt da so eine Kategorie, die nennt sich Schlüsselpässe, also quasi Pässe, die zu Abschlüssen führen. Da steht beim Club eine großartige Zahl namens 2. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen dann anguckt, dann ist das eine Ecke. Und das andere ist der Pass von Valentini auf Dovedan ganz am Anfang nach 4 Minuten und das war's. Bei Ringsburg stehen da immerhin 8. Also du siehst ganz klar, wo das Problem dann auch war im Spiel nach vorne. kluge Pässe gibt's auch eine Kategorie, also quasi so kreative Pässe, da einer versucht beim Club, keiner angekommen.
Ich versuche jetzt mal einen klugen Pass.
Lukas Mühl, oder?
Mist, klappt nicht.
Klappt nicht, ja. Also das ist so ein kreativer, sind so kreative Pässe.
Mhm. Von wem war dieser eine Versuch? Weißt du das?
Das versuche ich gerade in meinen Daten noch irgendwie nachzuvollziehen, aber es ist relativ schwierig, den zu finden. Moment. Aber an sich, man sieht halt, oder auch so Geschichten wie, also was ganz auffällig ist, ist, dass es in der zweiten Halbzeit von der Präzision her nochmal deutlich nach unten gegangen ist. Also man sieht dann auch zum Beispiel, das sieht man an Fabian Nürnberger, der in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich ordentlich noch ist und in der zweiten Halbzeit dann plötzlich ganz viele Zweikämpfe verliert, kaum mehr Bälle spielt, kaum mehr eingebunden ist. Also es ist, da ist dann plötzlich auch was passiert. Den klugen Pass hat Tim Latteier versucht in der ersten Halbzeit.
Okay, also herzlichen Glückwunsch, Tim Latteier. Wir sollten eine
Mitarbeiter Rubrik, des Monats.
Genau, wir sollten eine Rubrik draus machen, der kluge Pass. Und dann der kluge Pass.
Es sollte halt nicht immer nur einer pro Spiel sein.
Ja, okay. Tim Latteier, auch sehr unauffällig.
Ich fand ihn eigentlich, dafür, dass es sein erstes Spiel von Beginn an war und jetzt immer auch auf seiner angestammten Position, fand ich, hat er ein paar ganz gute Ansätze gehabt, hat er ein paar Mal Dribblings versucht oder mal einen Antritt gehabt, einen schnellen Antritt. Aber man hat dann schon gesehen, dass da am Schluss dann einfach nur die Präzision fehlt oder auch so ein bisschen die Cleverness. Das war schon dann noch auch wegen naiv hier und teilweise in die Zweikämpfe gegangen ist. Aber ich glaube, es ist jetzt derjenige, dem er hier am wenigsten die Vorwürfe machen muss. Das war in Ordnung.
Ich hätte noch einen Kandidaten, dem er die wenigsten Vorwürfe machen kann. Linus oder Linus Rosenlöcher. Er durfte natürlich auch, weil Robert Klaus ein treuer Kadepp-Hörer ist offenbar, sein Debüt geben. Flo, hast du diesmal ein gutes Spiel von ihm gesehen? Oder?
Ich habe deutlich schlechtere schon von ihm gesehen, sagen wir es mal so. Ja, er hat seine Viertelstunde gekriegt. Sogar zwei Kämpfe gewonnen und Pässe an den Mann gebracht. Also,
aber keine klugen offenbar.
Nee, dafür war er. Aber kluge Pässe sind ja meistens eher in der Offensive. Also von daher.
Ich hab die Einwechslung aber ehrlich gesagt nicht verstanden. Also warum er in so einem Spiel dann, wo es 0-0 steht, wo ja trotzdem noch alles drin ist, dann so einen jungen Spieler bringt auf der Position, verstehe ich jetzt nicht. Also er hat es nicht schlecht gemacht, er ist da halbwegs unfallfrei über die Runden gekommen. Aber
auch eine schöne Rubrik.
Den Sinn hinter dieser Einwechslung habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Du hast trotzdem auch noch ein paar erfahrene Spieler außen, die für die Position in Frage kämen. Du willst ja eigentlich, oder ich gehe davon aus, dass man Heimspiel gegen Jahn Regensburg eigentlich gewinnen möchte und nicht mehr auf 0-0 spielen. Und da habe ich den taktischen Sinn wirklich nicht verstanden von der Einwechslung. Gibt es ja andere Spiele, wo man so jungen Spielern ein bisschen Spielpraxis geben kann, wenn du mal 3-0 führst, dann macht das meiner Meinung nach mehr Sinn.
Gut, die Möglichkeit gibt es eben beim ersten FC.
Ja,
der war zu einfach, Uli.
Okay.
Ja, Mats Möller-Deli durfte gar nicht mitspielen, war ich einigermaßen überrascht.
Fand ich auch komisch, weil es gibt ja immer diesen alten Satz, wer auf der Bank sitzt, kann auch spielen. Dass man ihn jetzt von Anfang an nicht bringt, nach der kurzen Eingewöhnungszeit, ja, sehe ich ein. Aber dass er dann gar keine Option ist, gerade wo man gesehen hat, dass im Spiel einfach auch an Ideen mangelt. Flo hat es ja statistisch nachgewiesen, an kreativen Pässen. Und das ist ja das, was man von ihm eigentlich erwartet. Und vielleicht wäre er der Mann gewesen, der dann auch in einer Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht diese entscheidende Aktion noch kreieren kann. Aber ja, habe ich auch nicht verstanden, warum immer in der 90 Minuten auf der Bank sitzen lässt.
Was ich noch nicht verstanden habe, ist, dass Johannes Geis nur auf der Bank saß. Ist ja, er wird ja zu meinem Lieblingsspieler in dieser Saison.
Das hat, wenn ich kurz dazwischen grätschen darf, hat Klaus dann auch nochmal erklärt, weil er ein bisschen Angst hatte mit den gelben Karten. Ist aber auch nicht logisch, weil wenn ich dann Kraus rausnehme und Geist dafür bringe, dann sehe ich jetzt auch die tiefere Logik nicht.
Ja.
Weil Kraus hat ja dann schon seine gelbe Karte, also die Gefahr wäre dann noch größer, dass sich Geist auch noch eine abholt.
Ja, genau, darauf wollte
aber ich. Aber dafür sind wir auch keine Fußballlehrer.
Naja, so einen halben haben wir. der bei uns für die versuchten klugen Gedanken zuständig
ist. Ich glaube halt, dass viel schon auch so Belastungssteuerungsgeschichte ist. Du hast eine Saison, wo du keine Pause hast, du hast jetzt eine englische Woche, da musste halt dann irgendwie, also ich habe mir viel damit erklärt, jenseits der der Architekturgeschichten, die man halt machen muss, wenn man mit Georg Margreiter spielen will.
Muss.
Ja, muss man. Ich weiß es nicht. Ich kann zu Pius Kretschmer immer nichts sagen, aber das wäre ja dann die Alternative. Aber da sind wir dann natürlich an einer anderen Stelle, ne? Da sind wir bei der Kaderarchitektur. Da kann man dann natürlich
durchaus mal hinterfragen. Ja, für diese Aufstellung wäre ja auch Tom Kraus in der zentralen defensiven Position eigentlich. Ne?
Wenn du mit Dreierkette spielst, ja.
Aber wenn du natürlich in der Situation Maigra jetzt nicht bringst, dann kannst du ihn ja gleich zum Skifahren schicken. Also dann
stimmt, in Österreich darf man ja Skifahren.
Darf man? Ja, ich wollte gerade fragen, ob das okay ist.
Es ist ja trotzdem ein erfahrener, routinierter Innenverteidiger, der auch an sich wahrscheinlich den Anspruch hat, irgendwo Stammspieler zu sein.
Ja.
Und wenn er dann in so einer Situation jetzt nicht, war ein Spiel auf der Bank gesessen, also kam jetzt auch nicht ganz frisch aus der Verletzung. Wenn du ihn jetzt nicht bringen kannst, dann weiß ich auch nicht.
Ja, andererseits ist er halt dann doch derjenige, der beim Tor halt einfach schlecht steht.
Ja.
Und die Geschwindigkeitsdefizite sieht man ja ganz deutlich. Also
das sind wir aber wieder bei der grundlegenden Frage, die wir ja auch schon oft diskutiert haben, warum er in der Abwehr einfach nicht nachgelegt hat.
Jo.
Das habe ich vor der Saison, glaube ich, war jetzt der Einzige, der die These vertreten hat, dass ein guter Innenverteidiger nach dem Mafropanos-Abgang nicht verkehrt wäre. Und das
wobei
hat man ja anders gesehen.
Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es zu Beginn der Saison dann auch bei uns immer mal wieder hieß, oh, plötzlich Abwehr wieder gut oder sowas. Also ich kann mich schon erinnern, dass man da am Anfang der Saison hieß es doch, oh, schau mal, kriegen sie doch ein bisschen defensive Stabilität hin. Bollwerk hat, glaube ich, die Bild-Zeitung oder sowas geschrieben. Ja. Das ist, um auf Sebastian Glosers Militärsprache mal zu kommen. Aber ja. Also du forderst noch die Verpflichtung eines Innenverteidigers.
Hätte ich jetzt für keine schlechte Idee gehalten.
Ja, also da teaser ich gleich mal den Artikel von Sarah und mir an, der auf nordbayern.de erscheinen wird, weil wir machen nämlich Vorschläge für Innenverteidiger und Rechtsverteidiger und sogar für einen, der beides spielen kann.
Okay. Und? Ja.
Und?
Machen wir einen Vorschlag.
Jordan Bayer von Gladbach. Den könnte man für ein halbes Jahr zumindest ausleihen, da hat man sofort jemanden, der ist auch jung, den kennt Hacking, den hat Hacking in Hamburg und in Gladbach trainiert, der kann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen, der kommt in Gladbach nicht dran, und ist jemand, der zumindest von der Astrein ist. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das realistisch ist, aber das ist so der erste Name, der mir einfällt. Ich hätte auch noch einen anderen Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, der spielt in Dänemark, der heißt Stefan Gartenmann, ist bei Heerenveen ausgebildet, ist aber Däne und spielt jetzt bei Söderski in der dänischen ersten Liga. Ist auch jemand, der letztes Jahr ziemlich gute Werte hatte, jetzt dieses Jahr wackelt es ein bisschen, aber ist trotzdem ein guter, und trotzdem, dann gibt es zusätzlich machen wir auch noch andere Vorschläge für Rechtsverteidiger und Innenverteidiger in dem Artikel. Das ist ein Vierteiler, der auf nordbayern.de in den nächsten Tagen kommt.
Erscheint es noch vor Transferschluss?
Ja.
Okay, dann hoffen wir mal, dass Dieter Hecking mithört und mitliest.
Ja, das Problem ist wahrscheinlich nur, dass Flo Meier das liest und sagt, ja, die haben die Spieler ja gar nie live gesehen, und dann ist das Ganze erledigt.
Ja, ärgerlich. Wir hatten gerade einen kleinen Aussetzer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass es Kadepp-Style immer mal wieder
tun. Wir passen uns dem Niveau dessen an, über das wir hier sprechen.
Genau, Tonprobleme. Aber jetzt haben wir immerhin schon 18 Minuten ungefähr unfallfrei über die Runde Dings bekommen. Da nehmen wir das einfach mal so mit. Heute funktioniert auch bei uns nicht alles. Ja, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, schön und gut. Der Club ist aber angeblich an einem Stürmer dran. Aus Leipzig, überraschenderweise.
Dennis Borkowski, 19 Jahre alt.
Ist er jetzt schon verpflichtet? Ich habe heute
nein, bislang noch nichts.
Es hat nur das Leipziger Maskottchen, das ich als Journalist tarnt, hat es nur getwittert.
Sehr schön. Das ist eine sehr gute Beschreibung dieses Menschen. Flo, du hast natürlich auch zu dem Zahlen, oder?
Ja,
zu
diesem, also Menschen. Ist natürlich, muss man dazu sagen, ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt den einzuordnen, weil er relativ wenig spielen hat können. Er hat Es hat ein paar Mal in der ersten Mannschaft gespielt, also im Pokal zum Beispiel. Hat sonst eben U19 Bundesliga gespielt. Ist insgesamt jemand, der relativ gut kurze Bälle spielt, guten Abschluss hat, stark im Dribbling ist und für einen Stürmer ziemlich gute Pressing-Werte hat. Also es ist letztlich jemand, wo du genau weißt, wo der herkommt, nämlich aus der Red Bull-Schule, der eben Gegenpressing spielen kann, der aggressiv anläuft, der Tempo in die Tiefe hat. Also genau das, was momentan, wenn Felix Lohkämper nicht da ist, halt gar nicht auf dem Platz steht. Von daher macht es aus der Sicht schon Sinn. Die Frage ist halt, ne, 19, noch keine volle Saison bei den Profis. Klar, bei Tom Kraus funktioniert es auch. Aber ist natürlich die Frage, ob man nicht da in ein höheres Regal greifen müsste, wenn man es könnte. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich das Konto des FCN nicht kenne.
Ach, ich ahne die Antwort. Übrigens, statt Red Bull Schule, Red Bull Werkshalle oder Red Bull Fabrik finde ich angemessener. Aber das nur nebenbei. Ja, Stürmer kaufen ist ein Offensivspieler, kam schon diese Woche. Ist Dieter Hecking verrückt geworden, wenn es doch eigentlich Defensivspieler bräuchte?
Da möchte ich die erste Verteidigungslinie.
Ja, okay. Dann Uli, ja oder nein?
Verrückt geworden? Nein, also bei Möller Daly waren wir uns eigentlich alle einig, dass das schon ein Spielertyp ist, der dem Club weiterhelfen könnte. Haben wir alle befürwortet, den Transfer, haben wir abgesegnet von Kadepp Seite, das war okay. Bei dem jungen Kollegen aus Leipzig bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich dachte auch, dass er eher zentraler Stürmer ist, wo man dann mit Erik Schuranov eigentlich auch noch einen jungen Spieler hat, den er ranführen will. Ich denke, Lohkämper wird irgendwann wieder kommen. Hack ist jetzt auch nur wahrscheinlich ein kurzer Ausfall. Also ich sehe die Baustellen schon eher woanders. Also wie gesagt, Innenverteidigung, Außenpositionen in der Abwehr und auch auf der Sechs. Sicherlich, ja. Ja, neben Geisi natürlich. Achso, dann ist aber der Flo, der sauer, ja, wenn ich den Kraus rausmache.
Spielt ja der Jogi Gündogan.
Ja, aber das ist ja auch ausbaufähig. Also aber sie werden sich was dabei denken.
Ja, Dieter Hecking noch bei Sinnen, glaubst du, glaubt ihr?
Ja, das ist, glaube ich, unzweifelhaft.
Naja, man darf ja mal fragen. Ist der Trainer verrückt geworden?
Also habe mich gestern wirklich ein bisschen gewundert. Ich fand den Auftritt gestern bei der Pressekonferenz extrem unglücklich von ihm. Also man kann nach so einem Spiel nicht irgendwie so smiley, wir haben halt gerade eine schlechte Phase und das ist der Situation gar nicht angemessen. Also er ist neu in dem Verein, er kennt die Befindlichkeit noch nicht, aber er wird auch gemerkt haben, dass er hier wo ist, beim Verein, bei Fans, die geprägt sind durch gewisse Ereignisse in der jüngeren und auch älteren Vergangenheit und dass man gerade wirklich sehr, sehr sensibel sein muss und da Sachen dann so lässig hinstellen und so tun, als würde man das gar nicht ernst nehmen, fand ich den falschen Ansatz gestern. Also da vermittelt er einfach ein falsches Bild, weil man davon auch ableitet, ja, wenn er der Mannschaft das auch so im Gespräch mit der Mannschaft das auch so rüberbringt, also man sollte ihnen schon jetzt mal den Ernst der Lage verdeutlichen und er reicht einen Blick auf die Tabelle und man hat letztes Jahr gesehen, wo so schlechte Phasen halt dann im Endeffekt hinführen. Und ich würde mir da gerade schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wünschen und ein bisschen mehr Gespür für die Situation. Das heißt jetzt nicht, dass man in aufgeregten Aktionismus verfallen muss, das hat noch nie weitergeholfen. Aber
doch hier im Podcast, wir sind berühmt für den.
Aber die Reaktion gestern fand ich nicht angemessen einfach. Und da tut er sich auch keinen Gefallen damit in der Außendarstellung.
Deine Meinung auch, Flo, oder siehst du das?
Für die Außendarstellung dann hat er ja jemand, der ihm helfen könnte. Aber gut. Oder mehrere Leute, die ihm da mal sagen könnten, wie das in Nürnberg läuft. Ich find's schwierig, da den Mittelweg zu finden zwischen der Mannschaft, also irgendwie sich, weil man muss sich als Trainer vor die Mannschaft stellen und wahrscheinlich vor die Mannschaft noch mehr, weil ich glaube nicht, dass die Mannschaft psychisch plötzlich so viel besser ist, als es drauf ist, als in den letzten Jahren.
Ja, aber das hieß es doch nach dem HSV-Spiel. Da hacke ich jetzt bis ans Ende unserer Tage drauf herum. dass Tobias Schweinsteiger dieses Ding beendet hat.
Ist nicht so.
Das ist das. Ja, das ist das eine und natürlich, ich meine, sowas wie Krise oder schlechte Phase ist wahrscheinlich bin ich dazu sehr Sprachwissenschaftler, aber das ist doch semantisch nicht so weit auseinander, oder?
Och, naja, in Verbindung mit der Mimik war es dann schon, also er wurde ja explizit gefragt, ist es jetzt eine Krise, ist es eine schlechte Phase oder ein Tief? Und dann hat er so geschmunzelt und gesagt, das ist eine schlechte Phase. Also das sollte schon auch so ein bisschen provozieren, fast fand ich. Mir wollte er zeigen, er lässt sich hier keine Krise einreden. Aber Fakt ist halt einmal, du hast in dem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Du bist jetzt 14. Wenn es dumm läuft, St. Pauli-Spiel heute Abend abwarten, hast du noch 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ich sehe momentan auch keine Entwicklung mehr. Also es hat ja Phasen in der Saison gegeben, wo man gedacht hat, ja, das geht schon in die richtige Richtung, das dauert, das braucht halt seine Zeit. Momentan sehe ich ganz ehrlich keinen Unterschied zu dem Fußball, den man letztes Jahr unter Keller oder Canali gesehen hat. Und dann muss man
auch... Liegt es nicht an den Ausfällen oder liegt es am... Also das ist jetzt tatsächlich eine offene Frage. Hat die fehlende Entwicklung nicht eher damit zu tun, dass die Kadertiefe jetzt fehlt oder liegt sie tatsächlich dran, dass keine mehr da ist?
Tja, gute Frage.
Gut, Ausfälle hattest du letztes Jahr auch, Ausfälle hast du immer. Aber ja, natürlich, gestern, wenn dann ein Robin Hack ausfällt, dann merkst du einfach, dass dir da dann nach vorn einfach Tempo fehlt, dass dir auch mal einer fehlt, der, auch wenn es immer gelingt, vielleicht mal 1:1 Situationen löst, da mal irgendwie Gegenspieler bindet und die Lücken findet, das ist schon klar. Aber trotzdem, es war gestern ja ein Regensburg und bei allem Respekt, das ist
Respekt.
Wir beleidigen durch. Ja. Kann man Kadepp auch in der Oberpfalz führen? Ist das da empfangbar?
Nee.
Geo geblockt.
Ja. Nein, es ist eine biedere, kompakte, robuste, aber biedere Zweitligamannschaft. Und wenn du da nicht den Anspruch hast, dieses Spiel zu gewinnen, gerade in der Situation, wo du jetzt bist, du hast jetzt 3-4 Spiele vor der Brust, wo du weißt, du musst jetzt da einfach punkten. Das muss nicht schön sein. Man hat natürlich niemand erwartet, wie Klaus auch gesagt hat, dass man jetzt da einen Hurra-Fußball auf dem Platz zaubert nach dem 2:5. Das hat wirklich niemand erwartet. Aber es muss einfach mal jetzt was rüberkommen. Sonst geht es ganz schnell und man ist wirklich in derselben Situation wieder wie im vergangenen Jahr.
Um nochmal zum Geoblocken zurückkommen, weil wir das ja vor ein paar Tagen hatten. Ein paar Menschen haben uns geschrieben. Marco Heinrich zum Beispiel hat uns in Mexiko zugehört. Pascal Hirsinger in Graubünden, ein Kanton im Osten der Schweiz, schreibt mir Elia. Und Elias hört uns immer in der Berliner U2 auf dem Weg nach Pankow. Das nur so.
Sonderzug.
Ja, genau. Ja, wie findet man denn da jetzt wieder raus, Flo? Braucht es einfach nur die Rückkehr der Spieler, die da fehlen?
Das wird auf jeden Fall helfen. Also dann kann man zumindest auch abschätzen, liegt's an den fehlenden Spielern oder liegt's tatsächlich dran, dass die Entwicklung nicht weitergeht.
Oh Mann, das heißt, aber wir müssen abwarten. Echt. Wir dürfen nicht jetzt alles schon in... Selbst der Gloser wollte schon zurück in den Podcast.
Ja. Mein großes Problem ist, dass ich immer ein bisschen ein Problem damit habe, dass halt ganz oft so das Narrativ so über dem Ganzen steht und dass ich eben nicht sicher bin, inwiefern das einfach nur, weil wir uns halt als Menschen eine Geschichte dazu ausdenken und es dann so sehen, wie viel das ist und wie viel tatsächlich ist. Andererseits ist es natürlich schon auch so, also ich meine, ich komme jetzt wieder auf meine Zahlen, ne? Also die Zahlen sind natürlich in den letzten Spielen schon auch deutlich schlechter als vorher. Mhm. Und da ist eben jetzt genau die Frage, kann man sich leisten abzuwarten? Kann man sagen, ja, was weiß ich? Ich weiß ja auch nicht, wie lange Felix Lokemba ausfällt. Ich meine, das ist ja immer so eine Woche-zu-Woche-Geschichte. Ja. Kann ja auch sein, dass es noch wesentlich länger dauert. Das sind alles so Sachen, oder kommt dann mit Borkowski und Möller-Daly plötzlich wieder so viel Bewegung nach vorne rein, dass auch nach hinten entlastet worden ist? Ist Möller-Daly nicht sogar jemand, der durch sein Pressing seinen Hintermann entlastet, weil er gut nach hinten mitverteidigt? Das sind ja alles so Sachen, die ich nicht abschätzen kann, weil man es nicht sieht. Und natürlich ist halt auch wieder klar, wir sind natürlich alle beeinflusst davon, dass jetzt dieses Jahr noch kein Sieg da ist und dann ordnet man die Gegner ein und dann ist eigentlich, kann man dann wieder sagen, ja, das gestern war halt richtig scheiße.
Das ist ja schon die Stimme der Vernunft und endet dann doch mit einem Scheiße. Ich habe schon überlegt, ob ich dich muten soll, aber damit hast du dich nochmal rausgebuddelt. Ja, aber du wolltest noch was sagen, Entschuldigung, ich bin der große Unterbrecher.
Nö, das lass den Uli ruhig auch die Stimme der Unvernunft sein, oder ich weiß es nicht.
Die Stimme der Emotionen.
Ja.
Und wo ist jetzt da der Unterschied zur Unvernunft?
Okay.
Also nochmal zum Klarstellen, also ja. Weil du es gesagt hast, mir geht es auch gar nicht darum, er soll jetzt nicht seine Mannschaft irgendwie öffentlich an den Pranger stellen oder in die Pfanne hauen. Das ist ja auch nicht der Typ dafür, dass er da auch schon mal genau erklärt. Das finde ich auch in Ordnung. Und er ist ein Trainer, der gerne sehr sachlich analysiert und da auch nicht dazu neigt, irgendwelche Situationen zu dramatisieren oder der Publikumswirksam auf den Tisch zu hauen. Da ist er gar nicht der Typ dafür, das ist auch in Ordnung. Aber mir fehlt eben in dem gesamten Auftritt gestern, fehlt ihm ja so ein bisschen das Gespür dafür, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich gerade keine gute Phase. muss nicht Krise sein, aber es läuft wirklich gerade nicht gut und wir wissen das aber, dass wir sehr aufpassen müssen. Die Mannschaft ist sensibilisiert, ich bin sensibilisiert, ich werde es der Mannschaft klarlegen. Wir haben jetzt Spiele, da stehen wir unter Druck, das wissen wir und jetzt muss jetzt was passieren, es gibt auch keine Ausreden mehr. Das hätte ich mir ein bisschen deutlicher gewünscht.
Mhm. Ja, okay. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Wahrscheinlich, ne? Liegt euch noch was auf dem... Bitte?
Ganz viel vergessen.
Ja. Fällt es dir gerade ein, oder?
Ich denke, wir werden viel abwarten müssen jetzt am Sonntag.
Den Sonntag. Und dann?
Ja, und dann schauen wir weiter.
Glaubt ihr, dass das mit der Dreierkette nochmal so kommen wird? Nee, ne?
Naja, Sörensen kann ja wieder spielen, also kann man ja wieder Viererkette spielen. Hm. Aber sobald Mühl seine Sperre hat...
Zack, Dreierkette.
Kann es halt doch wieder passieren.
Ja. Also, unbefriedigend, dass wir jetzt dann doch wieder vernünftig sind und Sandhausen abwarten... Und,
ja gut, es ist ja kurze Woche und alles, also das ist mit Sicherheit.
Der Kollege vom Kicker hat ja heute auch was geschrieben, weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt, und er hat ja schon so angedeutet, wenn es jetzt gegen Sandhausen auch schief gehen würde, dass dann auch Klaus sich langsam Sorgen machen muss um seinen Job. Seht ihr das ähnlich? Also sehe ich jetzt eher nicht so.
Nee, ich aber nicht. Das ist in Klaus wie Trust, wenn er sich, wenn er nicht weiter so Verrücktheiten macht. Halt.
Ja, also, das Problem ist, dass wir gar keinen Einblick irgendwie in den Verein oder so haben. Vorher war es ja oft noch so, dass man halt irgendwie informell noch was mitbekommen hat. Aber das hast du ja jetzt gar nicht. Also du hast da quasi überhaupt kein. Klar kann ich mich hinstellen und mir überlegen, ja, ich sehe die Interviews mit Dieter Hecking und der wirkt ein bisschen angefressen und was weiß ich sehe ihn im Stadion, wie er mit Mitarbeitern spricht und das sieht ein bisschen forscher aus als am Anfang des Jahres. Der Saison, aber kann ich daraus was ableiten? Ich meine, das ist schwierig. Also von daher, ja, keine Ahnung. Ich denke natürlich, ich meine, das ist auch so, ne? Das Dieter Heggings erster Trainer, er hat auf den gesetzt, er hätte ja auch die Sicherheitsvariante mit Dimitri Gramotzes wählen können. Hat er nicht. Von daher denke ich, dass er schon auch jetzt mal ganz generell sehr, sehr viel Kredit bei ihm hat, der Robert Klaus, weil ansonsten hätte er ihn ja nicht geholt, sondern hätte auf jemand anders gesetzt. Andererseits kann man sich natürlich durchaus berechtigt die Frage stellen, kann man mit dem Kader denn den Fußball spielen, den er spielen lassen will?
Antworten?
Antworten? Ja. Antworten auf dem Platz sehen halt so aus, ne? Da sind wir wieder bei dem. Wenn gewisse Spieler fehlen, wird's halt schwierig. Und dann hat man halt keinen anderen Plan. Und da ist die Frage, hat man keinen anderen Plan, weil die Spieler nichts anderes hergeben, dann ist man wieder bei den Menschen, die den Kader geplant haben. Oder liegt es daran, dass man nichts anderes vermittelt hat, dann ist man bei dem, der an der Seitenlinie steht.
Ja, also das ist doch tatsächlich wirklich noch vielleicht was, sprechen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen drüber, dieser reaktive Ansatz. Macht man das gegen Jan Regensburg? Also es war ja... Es war doch das alles, was man da so gesehen hat, schon auch eine Reaktion auf das Spiel von Jan Regensburg, oder? Und ist das dann so klug? Oder war es diesmal gar nicht so? Und ich habe es bloß wieder nicht gepeilt. Ja. Ich sehe schon, es will mir keine Antworten.
Nein, das ist schon eine berechtigte Frage.
Ich glaube, es ging auch viel drum, jetzt nach so einem 2-5 gegen Hannover, dass du natürlich erstmal wieder gewisse Stabilität reinbringst. Ich glaube, das war auch schon so ein so eine Grundanforderung, die man in dem Spiel hatte, dass man einfach hinten wieder sicherer steht. Deswegen auch, er hat gesagt, Fünferkette, das war jetzt kein besonders mutiger Ansatz, hat er selber eingeräumt. Aber ja, das ist halt der richtige Ansatz jetzt in einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg, wo du dich halt schon fragst, ja gut, irgendwann müsstest du halt mal wieder ein Spiel gewinnen. Gegen wen willst du es denn dann gewinnen? Okay, Bochum war zu gut und in Heidenheim holst du nichts und Hannover, ja, blöden Tag gehabt vielleicht, aber irgendwo, ja, die Vorrunde ist rum und du hast welche Punkte? 20?
Ja.
20, ja, das ist halt nicht so viel. Würde hochgerechnet wahrscheinlich immer noch für einen Klassenerhalt reichen, aber der Trend is not our friend, wie Uli Hoeneß sagen würde.
Ja, so ist es.
Ja, wobei Trend natürlich immer so die Frage ist, liegt es dann an den Gegnern und es schaut deshalb so schlimm aus und es war wirklich nur dieses eine Scheißspiel gegen Regensburg. Also da kann man ja nicht drum rumreden, dass das Spiel wirklich ganz katastrophal war.
Ja.
Also da braucht man auch nicht, da gibt's auch wirklich, um jetzt den Bogen zum Anfang zu spannen, da gibt's jetzt auch keine Zahlen, wo ich sag, die können das irgendwie noch relativieren, ganz im Gegenteil, also man kann auch mal auf so Geschichten wie Expected Goals gucken und dann sehen, dass da Jahn Regensburg deutlich besser war, weil die eben drei richtig, richtig gute Abschlüsse hatten. Und
der erste FC Nürnberg einen aus der Distanz von Johannes Geist, das wollte ich nur noch mal schnell.
Das war großartig, ja. Ja, aber der Club hat halt kaum, aufs Tor hat er, im Strafraum hat er ein Ding aufs Tor gebracht, das war das Ding von Dovedan, das richtig gefährlich wird, wenn er den Ball richtig annimmt, bei der Verlängerung von Scheffler, aber ja, den nimmt er halt nicht richtig an. Und es fehlt da, das ist zwar auch so Neusprech im Fußball, dieses letzte Drittel, aber letztlich geht es um das Angriffsdrittel, also um die Zone vorm eigenen vom gegnerischen Strafraum, und da kommen sie nicht rein, oder wenn sie reinkommen, dann schießen sie halt. Die einzigen Dinger, die aufs Tor sonst gekommen sind, sind halt aus 25, 30 Metern. Dass da selten mal einer reingeht, ist halt auch so. Und dementsprechend ist es sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich was Positives draus zu ziehen jetzt aus dem Spiel, weil man halt überhaupt nicht in die Situationen gekommen ist, dass man gefährlich wird. Das ist, wenn man dann wenigstens hinten so steht, dass die anderen auch so abschließen, dann ist ja was anderes. Aber du hast ja dieses, vor diesem Abseitstor hast du ja diesen Abschluss mit der Hacke, wo Martin ja richtig gut hält mit seinem Fuß. Mhm. Du hast die Geschichte, wo Albers vorher schon mal aufs Tor schießt, wo Martin ja mit beiden Händen abwehrt. Und du hast nach dem 0-1 ja sogar noch den Lupfer von Brenezi, wo du auch sagen kannst, der geht auch mal rein.
Ja.
Also von daher, du hast ja dann, die anderen hatten ja ihre Chancen, obwohl sie so bieder waren. Und ich glaube, das ist eigentlich viel, viel eher das, wo man in dem, zumindest dieses Spiel ganz massiv kritisieren muss und sich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, das passiert halt mal. Klar gibt's abschwächende Faktoren, wie die fehlenden Spieler, wie die Architektur der Mannschaft und so weiter. Es ist alles legitim, aber man muss trotzdem das Spiel ganz klar so benennen, wie es ist. Es war einfach scheiße.
Das ist ein schöner Schlusssatz.
Jetzt darf ich vor allem dieses explizit Lyrics-Dingsbums wieder anklicken, wenn ich den Podcast hochlade. Da freue ich mich immer sehr drüber. Okay. Flo Zenger hat sehr viel geflucht in diesem Podcast und gleichzeitig aber um Vernunft gebeten. Wir haben uns selbst die Luft aus den Segeln genommen. Wir warten mal noch ein bisschen ab, was so passiert mit dem ersten FC Nürnberg, schauen aber sorgevoll zu und machen dann heute mal Schluss. Ich hätte eigentlich dem Uli gerne noch die Chance gegeben, seinen Kasten Bier, den er mir schuldet, zurückzugewinnen. Und deshalb ein kleines Rätsel, das mir wiederum Florian Zenger geschickt hat, nachdem wir letzte Woche in einem sehr schönen Podcast bei Tim und Stefan, wie heißt er nochmal, der Podcast, Flo?
And the winner is Charlie.
Ja, wir mussten raten und selbst ich habe die Rätsel lösen können. Und dann hat mir am nächsten Tag Flo Zenger eins geschickt, das so kompliziert war, dass ich 3 Minuten drüber nachgedacht habe und dann aufgegeben habe. Ich befürchte bloß, dass das jetzt etwas sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Deshalb verschieben wir das auf nächste Woche vielleicht, wenn ihr wollt.
Ein Ratespiel mit einem Clubspieler.
Ein Ratespiel mit einem Clubspieler. Und ich würde dann dem Uli anbieten, wenn er es errät, kriegt er den Kasten zurück.
Darf ich ihn behalten?
Ja, und wenn nicht, ist verdoppelt. Aber das machen wir nächste Woche, falls es da nicht andere Dinge zu besprechen gibt. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fröhlich. Ciao, ciao.
Servus. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.